Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil des Gottesdienstes. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich sehe viele bekannte Gesichter. Ich sehe aber auch das eine oder andere unbekannte Gesicht. Wenn du zum ersten Mal hier bei uns bist, im Wolfswinkel, dann wünsche ich dir, dass du dich wohlfühlst, dass du dich willkommen fühlst. Es ist mir ein Bedürfnis, Steffi und Mischa zu danken für die schöne musikalische Umrahmung. Es macht doch einiges aus, ja, wie wir den Gottesdienst auch musikalisch gestalten. Es führt uns, es bringt uns in die Gegenwart Gottes. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Vor einigen Jahren hatten meine Frau und ich hatten wir die Möglichkeit, ein Miniaturenmuseum zu besuchen. Das war so ein ganz anderes Museum. Da gab es nicht kilometerlange Gänge oder riesige Hallen. Das ganze Museum steckte in einem Raum, das ungefähr 60 Quadratmeter hatte. Kein Wunder, denn es waren nur Miniaturen ausgestellt. Da konnte man zum Beispiel sehen, wie Künstler auf dem Kopf einer Stecknadel ein Bild eines berühmten Malers gemalt hatten. Und man konnte das nur erkennen mit einer Lupe, die dort vorhanden war. Oder es hatten Menschen geschafft, auf einer Briefmarke ein ganzes Evangelium von Hand niederzuschreiben. Und das konnte man auch mit der Lupe bewundern. Ein ganzes Evangelium, Wort für Wort, auf einer Briefmarke. Das nächste Mal, wenn du die Post aus dem Briefkasten nimmst, schau dir gut die Briefmarke an. Wer weiß, was da alles draufsteht? Es ist schon unglaublich, dieser Mikrokosmos, diese Welt der kleinen Dinge. Auch im Bereich der Elektronik erleben wir einen Wahn zur Miniaturisierung. Ja, die ersten Computer, die konnten viel weniger als unser Handy. Und die haben ganze Räume gefüllt. Ja? Und was kann heute so ein kleines Ding? Unheimlich wird es, wenn kleine Dinge eine zerstörerische Wirkung haben. Ich denke da zum Beispiel an die Atombombe, die über Nagasaki abgeworfen wurde. Plutonium, 6,4 Kilogramm haben genügt. So groß wie ein Tennisball. Und hatten die Zerstörung von 21.000 Tonnen TNT. Das sind 500 Sattelschlepper voll mit Dynamit. Und alles so klein, in einem Tennisball drin. Ja, kleine Dinge haben manchmal eine riesengroße Wirkung. Lasst uns die Bibel aufschlagen und ihr ahnt vielleicht schon, wohin die Reise geht. Lasst uns die Bibel aufschlagen im Jakobusbrief, Kapitel 3. Und dort beschreibt Jakobus die Macht zum Guten einerseits, aber auch die zerstörerische Macht, die ein kleines Ding wie unsere Zunge haben kann. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Liebe Brüder, liebe Schwestern, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann, eine vollkommene Frau und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, lieber Brüder und Schwestern. Jakobus benutzt hier drei Vergleiche, um uns vor Augen zu führen, was die Zunge für eine Macht hat, für eine Kraft hat. Die ersten beiden Bilder sind eher neutral gehalten. Also ich denke da an ein Pferd. Er sagt einfach, ein Pferd ist groß und stark. Einige von euch wissen vielleicht, dass unser jüngster Sohn das Reiten entdeckt hat und mit Leidenschaft reitet. Und manchmal begleite ich ihn zu den Wettbewerben und dann sagt er mir manchmal, hier, halt mal hier die Zügel und so, pass mal auf mein Pferd aus, ich muss schnell weg. Und dann stehe ich da mit den Zügeln und denke, Carlo, sei brav. Und er spürt intuitiv, dass ich ihn nicht im Griff habe. Marius hat ihn im Griff, ich nicht. Und dann schiebt er mich manchmal so, ja, oder schiebe ich mit dem Kopf so ein bisschen. Und da muss ich mich behaupten und sagen, du, ich bin der Papa von Marius, ja? Also bitte brav sein. 600 Kilo, 700 Kilo, es gibt Rassen von Pferden, die sind bis zu einer Tonne schwer. Und all das wird gebändigt mit einem kleinen Stück Metall, das man ihm ins Mund legt. Und da sagt Jakobus, wow, ja, dieses Größenverhältnis ist unglaublich. Oder wir sehen hier dieses Frachtschiff, dieses Containerschiff. Ich kann euch nicht sagen, wie lang es ist. Ich nehme mal an, 200, 300 Meter lang. Eine unglaubliche Masse. Und im Vergleich zum Schiff ist das Ruder doch klein. Verhältnismäßig klein. Und ja, das dritte Bild ist nicht mehr ganz so neutral gehalten. Ich bin in Spanien aufgewachsen. Ich kenne dieses Straßenschild in- und auswendig, weil man sieht das an jeder Straßenecke. Und ich habe oft erlebt, wie die Löschflugzeuge und die Löschhelikopter über unseren Köpfen hinweggeflogen sind. Ja, wir wohnten auch in der Nähe von einem Stausee. Da kommen dann die Flieger, das sind so Wasserflugzeuge, die landen für einen kurzen, also landen eigentlich nicht, die berühren das Wasser für eine kurze Zeit, füllen ihren Tank, starten durch und dann geht es zum Brand und dann wird gelöscht. Und wenn man dann anschließend an einen Waldbrand durch so eine Gegend fährt mit dem Auto, das ist schon unheimlich, was man da manchmal sieht. Die Bäume stehen noch kahl da, wie so Gespenster. Die Steine sind schwarz. Ab und zu ein grüner Fleck, Gras, der überlebt hat. Eine Geisterlandschaft. Woran denkt wohl der Jakobus, wenn er unsere Zunge mit solch einem Feuer vergleicht, das einen ganzen Wald in Schutt und Asche legen kann? Ich stelle mal ein paar Hypothesen auf und ihr könnt euch überlegen, ob das vielleicht zutrifft. Denkt er vielleicht an den Klatsch, an die innergemeindliche Buschtrommel, an die Gerüchteküche? Hast du schon gehört, was mit Bruder X oder Schwester Y passiert ist? Hast du schon dieses oder jenes erfahren? Das ist ja unerhört, dass das in unseren eigenen Reihen vorkommt. Ja, es gibt Nachrichten, die verbreiten sich wirklich wie ein Buschfeuer. In Windeseile, ob es der Beginn einer neuen Beziehung ist. Manchmal fragt mich jemand, hast du schon mitbekommen, sie ist wieder schwanger? Und dann sage ich, schau, das geht an mir völlig vorüber. Ich bin immer der Letzte, der das mitbekommt. Ja, also seid bitte nicht böse, wenn jemand von euch ein Kind erwartet und ich bekomme es erst mit, wenn das Kind mit in den Gottesdienst kommt. Vielleicht ist es der Beginn einer neuen Beziehung, vielleicht ist es aber auch der Verstoß gegen eine Regel, gegen ein Gebot, ein Verhalten, das nicht okay ist. Und die Frage ist, wenn jetzt die Gerüchteküche und die Zunge so ein Feuer sind, wem schadet das Gerücht? Wir würden sagen, okay, also zuerst mal schadet das Gerücht demjenigen, über den gesprochen wird. Diese Gerüchte können verheerende Folgen haben. Manchmal sind die Folgen irreparabel oder der Schaden ist irreparabel. Manchmal wächst etwas Gras drüber mit der Zeit. Und ich denke, das Wertvollste, das ein Mensch besitzt, ist sein Ruf. Und wie wenig braucht es, um den Ruf eines Menschen zu schädigen? Kennt ihr den Begriff Rufmord? Das ist kein Messer, keine Pistole, kein Gift. Und trotzdem stirbt etwas. Es wird etwas getötet, ermordet. Man kann den Ruf eines Menschen töten. Wie schnell ist der Ruf eines Menschen zerstört? Ich merke auch, dass manchmal in der Gerüchteküche Übertreibungen sich breit machen oder dass etwas dazugedichtet wird. Ja, meine Frau, wenn wir zu Besuch sind, manchmal unterm Tisch bekomme ich so einen kleinen Hinweis: Übertreib jetzt nicht schon wieder maßlos bei dem, was du gerade erzählst. Ja, zuerst waren wir mit 130 auf der Autobahn und wir sind mit 200 überholt worden. Und dann waren wir schon mit 150 auf der Autobahn und sind mit 300 überholt worden. Ja, es verselbstständigen sich Geschichten. Sie wachsen, sie verändern sich und wir sind immer weiter weg von dem, wo es ursprünglich war. Wer ein Gerücht weitergibt, gibt es aus der Hand. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Es ist rufschädigend, es ist verletzend. Wenn wir erfahren, dass jemand über uns zu einem Dritten gesprochen hat, dann ist die erste Frage, die in uns auftaucht: Warum hat er nicht direkt mit mir gesprochen? Warum ist er nicht zu mir gekommen? Warum musste er das mit jemand anders besprechen? Aber was mich interessant dünkt, ist, dass auch wir als diejenigen, die ein Gerücht weitergeben, dass auch wir, die wir über Drittpersonen reden, die nicht anwesend sind, dass auch wir Schaden erleiden. Und über diesen Schaden möchte ich mit euch nachdenken. Das Erste, was passiert, wenn wir Gerüchte weitergeben, es kann echte Begegnungen und Gespräche vortäuschen. Stell dir vor, du kommst zu Kaffee und Kuchen zusammen mit 2, 3, 4 netten Geschwistern und das Gespräch kommt nicht so richtig in Gang. Ja? Ist ein bisschen harzig, niemand hat was zu erzählen. Auf einmal ist man bei jemand, der nicht anwesend ist, und das Gespräch kommt in Gang. Jetzt haben wir auf einmal ein Gesprächsthema, jetzt haben wir Gesprächsstoff. Und wir meinen, uns gegenseitig zu begegnen, aber es findet nicht wirklich eine Begegnung statt, oder? Wir reden ja über Dritte. Das heißt, niemand von uns erzählt über seine eigene Not oder über seine eigene Freuden. Wir machen uns nicht verletzlich. Es findet nicht wirklich eine Begegnung statt. Das Zweite, wie es uns selbst schädigt, es untergräbt unser gegenseitiges Vertrauen. Also jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Du Christian, ich muss dir etwas erzählen. Mr. X, Schwester Y hat das und das gesagt, das und das gemacht. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist die: Wird diese Person dasselbe machen und anderen auch über mich reden? Weil das wäre ja sehr naiv zu glauben, dass diese Person nur zu mir kommt und über andere spricht und nicht dasselbe mit mir macht. Und auf einmal denke ich, na ja, wenn das so ist, dann erzähle ich lieber nichts. Dann behalte ich meine Not für mich. Jeder bleibt auf Distanz. Das Letzte und auch Traurige, was es macht, ist, es hält uns davon ab, mit Gott über unsere Not und unsere Probleme zu sprechen. Ja? Wir schütten unser Herz aus, vielleicht war es ja eine Verletzung, vielleicht war es eine Situation, die schwierig war für uns. Wir trauen uns noch nicht, zum Betreffenden hinzugehen oder zu der Person. Und wir sprechen mit jemand darüber, vielleicht ist es nicht nur eine Person, sondern es sind 3, 5, 7 oder 9. Ich kann mich, entschuldigt den Ausdruck, ich kann mich auskotzen. Aber wäre es nicht viel sinnvoller, zu Gott zu kommen, mit meiner Not, mit meiner Verletzung, mit meiner Sorge, mit meiner Angst? Und es kann uns passieren, dass wir bei Menschen uns unsere Not vom Leib reden, anstelle, dass wir zu Gott kommen und bei Gott diese Nähe, diese Unterstützung, diesen Trost suchen. Und ich glaube, dass Gott uns diesen inneren Frieden wiedergeben möchte. Wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten, wenn wir verletzt wurden, möchte Gott uns ja wieder Frieden geben. Er möchte, dass wir wieder das Leben in Angriff nehmen können, den Alltag. Wenn wir zu anderen gehen, bin ich mir nicht sicher, ob dieses Wiedereinpegeln, dieses Gleichgewicht, dieser Friede kommt. Also ihr seht, der Waldbrand ist nicht nur da, es können auch die eigenen Kleider anfangen zu brennen. Es kann auch uns selber schaden. Wie kommen wir nun heraus aus diesem Teufelskreis der Gerüchteküche oder der Kritik, der negativen Kritik? Wie können wir es vermeiden, dass in unseren Familien oder in der Gemeinde ständig die Löschhelikopter und die Wasserflugzeuge unterwegs sind, um Brände zu löschen? An erster Stelle wollen wir festhalten, dass nicht nur der aufpassen muss, der ein Gerücht weitergibt, sondern auch der, der einem Gerücht ein Ohr leiht. Und eigentlich, wenn jemand zu uns kommt und sagt, du, ich muss dir was erzählen, hast du schon erfahren? Oder ich muss dir was erzählen, was mir passiert ist, ich habe eine Not, einen Schmerz. Dann müsste ich eigentlich sagen, Moment, bevor du anfängst, hast du schon mit der Person direkt gesprochen? Und wenn sie mir sagt, nein, noch nicht, dann sage ich, weißt du was? Dann entschuldige bitte, aber dann will ich gar nicht hören, was du mir sagen möchtest. Weil Matthäus 18 sagt uns und Matthäus 5, wenn du eine Schwierigkeit hast mit jemandem, geh hin unter 4 Augen, bereinige das. Und ich bin nicht 4 Augen, ich bin schon Augen 5 und 6. Dann will ich das gar nicht hören. Es ist interessant, ich habe euch dieses Zitat schon mal gezeigt, ich erlaube es mir, euch nochmal zu zeigen. Es ist interessant, was Wilhard Becker hier in diesem schmalen kleinen Büchlein sagt, Der unvergleichliche Weg, ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich habe versucht, mir abzugewöhnen, dem Glauben zu schenken, was an Negativen über einen anderen gesagt wird. Ich zweifle an den Siegen des Teufels. An dieser Stelle sind Zweifel, Skepsis und äußerste Zurückhaltung angebracht. Wer ein Gerücht hört und weitererzählt, leiht dem Teufel Ohr und Zunge. Ich sage euch mal, wie es in mir aussieht, manchmal, nicht immer, aber manchmal, wenn mir jemand etwas über eine dritte Person erzählt. Meistens ist es ja etwas Negatives. Dann denke ich, aha, sieh an, Wasser predigen und selber Wein trinken. Ich habe es ja gewusst. Der ist ein bisschen extrem unterwegs und es ist ja voll auf die Nase gefallen, der ganze Länge nach und liegt am Boden. Wenn wir so denken, dann ist etwas schief in unserem Leben. Und Wilhard Becker sagt, eigentlich sollte unsere Reaktion sein, Erstens, ich will es gar nicht hören. Zweitens, wenn du wirklich jemand brauchst, um im Vertrauen deine Not zu deponieren, das müsste ja der Beweggrund sein. Und wenn du das wirklich mir sagen möchtest, weil du möchtest, dass die Situation sich verändert und du Hilfe brauchst, dann sagt Wilhard Becker, seien wir skeptisch und zurückhaltend mit dem, was über andere berichtet wird. Ich möchte enden mit Epheser 4,29. Ihr kennt diesen Brief. Der Jakobus hat ja mit diesem Feuer eher ein etwas negatives Bild zum Schluss gebraucht. Aber im Epheserbrief, da finden wir eigentlich eine gute Hilfestellung. Wie gehen wir jetzt mit unserer Zunge um? Wir können ja nicht einfach die Zunge abhauen. Wir brauchen sie. Ja? Und ihr wisst ja, die Zunge ist der einzige Muskel in unserem Körper, der nur an einer Stelle festgemacht ist. Also ich bin jetzt kein Arzt. Ich glaube, wir haben auch einen Physiotherapeuten unter uns. Der könnte das vielleicht noch bestätigen. Die Zunge ist nur an einem Ende. Also der Bizeps, der ist an mehreren Orten angemacht. Ja, also die Muskeln, Zunge nur an einem Ort, an einem Extrem, an einem Ende. Wahrscheinlich sitzt deswegen die Zunge so locker im Mund. Sie hat nicht genügend Halt. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht die Zunge. Das Problem ist ein bisschen weiter oben. Ja. Und hier im Epheserbrief finden wir eine Hilfe. Wie gehen wir jetzt mit dieser Zunge um? Epheser 4, Vers 29. Ein kurzer, prägnanter Vers. Dort heißt es folgendermaßen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, eins, was gut ist, zweitens, was erbaut, drittens, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Das sind so wie drei Filter, die wir voranstellen müssen, bevor wir etwas sagen, uns fragen, ist es überhaupt wahr? Ist es gut, erbaut es und ist es notwendig? Der Paulus hat hier die 3,7 des Sokrates leicht abgeändert, aber ich möchte euch die 3,7 des Sokrates schnell vorstellen. Der erste Filter, das erste Sieb ist es wahr und zuverlässig? Oft kommen ja Informationen aus dritter oder vierter Hand zu uns. Nicht aus erster Hand. Die Information ist nicht gesichert. Ich habe diese Woche so eine Situation erlebt. Da sagte mir jemand, diese Person schlägt diesen Lösungsansatz vor, die Person war aber nicht dabei. Und gestern kommt die Person zu mir und sagt, nein, was über mich berichtet ist, stimmt nicht. Ich habe eine andere Meinung. Und das war eigentlich mein Fehler, dass ich einfach dem automatisch vertraut habe und gedacht habe, ja, das ist so. Wenn Person A über Person B etwas sagt, dann wird es schon so sein. Und das zeigt mir immer wieder, wie notwendig es ist, zur Quelle zu gehen, aus erster Hand die Information zu bekommen. Achtung, wie wir das, was Menschen sagen oder tun, deuten. Wir können gar nicht anders als deuten. Wir sind phänomenologische Wesen. Das heißt, alles, was uns begegnet, deuten wir. Aber oft deuten wir falsch und tun dem anderen Unrecht. Ist es wahr? Ist es wirklich so? Das zweite Sieb, ist es etwas Positives? Ist es etwas Gutes? Manchmal sind wir sehr langsam im Loben, wir sind aber sehr schnell im Kritisieren. Wir berichten, Bad News ist Good News, oder? Also das haben schon die Journalisten herausgefunden und die Fernsehsender. Bad News, schlechte Nachrichten lassen sich besser verkaufen als gute Nachrichten. Und wenn ich versuche auch mal zwischendurch zu sagen, mir ist aufgefallen, dass Bruder X oder Schwester Y gewachsen ist im Glauben. Ich habe da eine Entwicklung festgestellt in den letzten Monaten. Das wäre was Schönes, oder? Was Positives. Fällt das uns überhaupt auf? Oder fällt uns nur das auf, was fehlt und was nicht gut ist? Das hast du aber gut gemacht, das war toll. Ich bin ja so froh, dass du mir geholfen hast. In diesem Bereich scheinst du wirklich von Gott eine Begabung bekommen zu haben. Lasst uns das trainieren, dass wir Gutes voneinander sagen, dass wir uns auch einander gutes Feedback geben. Ich durfte heute das Liederbuch mit einer Schwester teilen. Ich habe sie noch nie aus dieser Nähe singen hören. Und mir ist aufgefallen, sie hat eine wunderschöne Stimme. Und mein erster Gedanke war, wir sollten einen Chor gründen. Und wir hätten mit ihr eine gute Sängerin. Und ich habe es ihr gesagt, du hast eine wunderschöne Stimme. Sie kannte zwar das Lied nicht, was wir gesungen haben, aber sie hat eine schöne Stimme. Warum ermutigen wir uns nicht öfters und loben uns und sagen, was den anderen erbaut? Ich denke, unter Christen ist manchmal so etwas wie eine falsche Demut oder eine falsche Bescheidenheit. Ja? Mir hat mal ein Bruder gesagt, weißt du, Christian, ich werde dir nie sagen, dass mir deine Predigt gefallen hat. Auch wenn es so ist. Ich will nicht, dass du stolz wirst. Okay, ich brauche es nicht jeden Sabbat. Ja? Und manchmal ist die Predigt besser und manchmal ist sie schlechter. Aber wenn sie wirklich gut war, why not? Und ich freue mich, wenn jemand eine Gabe, ein Talent hat und es einbringt in der Gemeinde. Das freut mich. Weil das ist ein Zeichen, dass Gott ein Gott der Kreativität ist. Dass Gott uns Gaben gibt, dass wir uns ergänzen. Dass wir ein Team sind. Wir sind eine Mannschaft. Und der dritte Filter, ihr seht ihn hier, ist es wirklich notwendig? Warum gebe ich diese Nachricht, diesen Inhalt überhaupt weiter? Will ich mich selbst in den Mittelpunkt stellen? Will ich eine gute Story platzieren? Will ich spannend etwas erzählen? Muss ich andere unterhalten? Oder ist es mir ein Anliegen, dass dem, über den ich spreche, wirklich geholfen wird? Dass er die Hilfe bekommt, die er benötigt? Wir haben gesagt heute Morgen, dass kleine Dinge voller Sprengkraft und voller Macht sein können. Jakobus sagt ja auch, mit der gleichen Zunge loben wir Gott und wir verfluchen Menschen. Das heißt, die Zunge, die hat nicht nur ein Riesenpotenzial zum Schlechten, sondern sie hat auch ein Riesenpotenzial zum Guten. Ich habe mal beim Wasserschutzamt angerufen und wollte wissen, wie viel Öl braucht es, um Trinkwasser zu verunreinigen, um Trinkwasser ungenießbar zu machen. Und ich habe eine Antwort bekommen. Relativ wenig. Ich habe kurz mit Max Ecker versucht auszurechnen, wie viel Wasser würde hier hineinpassen in diesen Saal. Wir haben geschätzt, ich weiß nicht, wie weit wir von der Realität sind, wir haben geschätzt, in diesem Raum würden wir wahrscheinlich 1,2 Millionen Liter hineinbekommen. Ja, stellt euch vor, Wasserreservoir hier, 1200 Kubik haben wir ausgerechnet, mal 1000 Liter, 1,2 Millionen Liter. Wisst ihr, wie viel Öl es braucht, um diesen ganzen Saal voll Wasser ungenießbar zu machen? 1 Liter. Die Antwort dieses Beamten war, 1 Liter Öl verunreinigt 1 Million Liter Wasser. Manchmal braucht es wenig. Es braucht wenig. Und wir haben schon miteinander über die Gemeinde als eine Freistadt, als ein Zufluchtsort nachgedacht. Und mein Traum für diese Gemeinde, meine Vision für diese Gemeinde ist, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo Menschen Zuflucht finden. wo sie eine Oase finden, wo sie einen sicheren Ort finden. Und wenn das unser Anliegen ist, dann müssen wir vermeiden, dass ganz wenig Öl unsere Gemeinde ungenießbar macht. Und ich habe diese Predigt auch ein bisschen für euch gehalten, aber auch für mich. Weil meine Zunge sitzt auch sehr locker. Und ich erzähle gerne Dinge. Also erzähle nicht jetzt über die Geschwister, aber ich erzähle gerne, ich rede gerne. De formation professionnelle. Ja? Also passen wir auf, wie wir unsere Zunge einsetzen. Sie hat so viel Macht zum Guten, sie hat aber so viel Macht auch zum Bösen. Und sie kann so viel zerstören. Gott helfe uns, dass wir uns immer wieder an diese drei Siebe erinnern. Ist es überhaupt wahr? Ist es überhaupt wahr? Habe ich es aus einer verlässlichen Quelle? Ist es so? Zweitens, ist es etwas Positives, etwas Gutes? Und der dritte Sieb, ist es überhaupt notwendig? Braucht es oder braucht es nicht? Das weise Salomo sagt, es gibt Zeit zum Reden und es gibt Zeit zum Schweigen. Und wie heißt es so schön im Sprichwort? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nicht immer. Wir müssen manchmal auch Farbe bekennen. Wir müssen manchmal Dinge ansprechen. Wir müssen Zeugnis geben. Aber oft ist Schweigen Gold. Gott segne euch, Gott segne uns als geistliche Familie, als Gemeinde, dass wir hier eine Oase haben für Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, die eine Oase suchen, wo sie aufblühen können, dass wir ihnen das bieten. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen zu einem Gebet. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Gottesdienst. Ich möchte dir Danke sagen für all diejenigen, die sich aktiv eingebracht haben im Bibelgespräch, im Kinderprogramm, in der lebendigen Gemeinde, für die Musik, die wir gehört haben. Herr, das war wirklich ein Segen heute. Ich danke dir auch für all die Menschen, die hier sind, die spüren, dass sie dich und die Gemeinschaft brauchen, um zu wachsen, um den Alltag zu meistern. Und Herr, danke, dass du uns mit dieser wunderbaren Fähigkeit ausgestattet hast, zu reden. Nur wir Menschen haben ja diese Möglichkeit der digitalen Kommunikation, dass wir abstrakte Konzepte überhaupt in Worte fassen können, Herr. Was für ein Segen. Das haben die Tiere nicht. Danke, Herr, für das Wort, für dein Wort, für das gesprochene Wort, aber auch das gelebte Wort, dass du Wort geworden bist, Herr Jesus. Und dass du uns gezeigt hast, wie der Vater wirklich ist. Aber Herr, du siehst auch, dass unser Leben von der Sünde gezeichnet ist. Von Egoismus, Selbstsucht, von Wunden, die Sünde in unserem Leben hinterlassen hat. Und so werden wir manchmal bewusst oder unbewusst ja, zu einem Werkzeug deines Feindes und verursachen Leid, Verunsicherung, eine Atmosphäre, in der nicht Vertrauen herrscht, sondern Misstrauen, Angst, Einsamkeit. Herr, hilf uns, dieser Macht der Zunge bewusst zu sein. Und hilf uns, diese Macht zum Guten zu benutzen, Herr. Zur Ermutigung, zur Erbauung. Dass wir dich loben damit und dass wir sehr, sehr zurückhaltend sind, Herr, wo es darum geht, über andere Menschen zu reden, zu urteilen, ihr Verhalten zu deuten. Ja, Herr, wir wollen wachsen in diesem Bereich. Wir als Prediger, als geistliche Leiter in dieser Gemeinde, als Ausschussmitglieder, als Diakone, überall dort, wo wir sind und uns einbringen, wollen wir wachsen in dem Bereich, Herr, und wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen auch die Ermahnung deines Heiligen Geistes, der uns darauf aufmerksam macht, wo wir fehlen in diesem Bereich. Aber hab Dank, dass du uns nicht alleine lässt, dass du unser großes Vorbild bist, dass du uns deinen Heiligen Geist geben möchtest. So mach uns offen für deinen Heiligen Geist, Herr. Hilf, dass wir uns danach sehnen, dass dein Heiliger Geist in unserem Leben wirkt, dass wir zur Seite treten und ihm Raum und Platz machen in unserem Leben, auch wenn es darum geht, zu reden. Hilf uns ohne Unterlass, das Evangelium zu predigen, wie Augustinus sagt, wenn nötig, auch mit Worten. Und so zeig uns, wo wir reden sollen, wo wir besser schweigen sollen und was wir sagen sollen. Und hilf uns, diese drei Siebe immer wieder vor Augen zu haben. Hab Lobpreis und Dank für diese Gemeinschaft. Komm mit uns in die kommende Woche, in unseren Alltag. Du kennst unsere Freuden, du kennst aber auch unsere Nöte und Herausforderungen. Wir bitten es dich im Namen Jesu. Amen.